Herzlich willkommen zum Podcast Glaube macht Politik. Heute zu Gast ist Professor Wolfgang Sander. Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind.
Vielen Dank für die Einladung.
Ich darf Sie kurz vorstellen. Sie sind 1953 in Frankfurt am Main geboren und haben dann auf Lehramt Theologie studiert und dann später auch noch in Sozialwissenschaften habilitiert und waren dann im Grunde 30 Jahre etwa Professor für Didaktik der Sozial- und Sozialwissenschaften und Politikwissenschaften, richtig?
Ganz genau.
Ja, und Sie waren in Jena, in Passau, in Wien tätig und vor allem aber an der Universität Gießen.
Ja.
Da haben Sie die Professur inne. Sagen Sie doch mal ganz kurz, was man als Didaktiker der Gesellschafts- und Sozialwissenschaften so macht.
Naja, man hat es vor allen Dingen und in erster Linie sogar mit Lehrerausbildung zu tun. Es geht um die Fachlehrerinnen und Fachlehrer im Bereich, in Hessen heißt es Politik und Wirtschaft. In anderen Ländern ist das Fach Sozialkunde oder Gemeinschaftskunde. Und in diesem Fach geht es in meinem Schwerpunkt um die didaktischen Fragen. Also um Fragen des Lehrens und Lernens, um Fragen der Philosophie des Faches. Was soll das eigentlich? Was kann man da lernen? Was gibt's an Unterrichtsforschung? Was kennzeichnet die Geschichte des Faches? Was sind seine Methoden und ähnliches mehr?
Also es geht auch darum, wie kann man politische und gesellschaftliche Zusammenhänge vermitteln sozusagen. Das bringen Sie den angehenden Lehrern bei dann.
Genau.
Was würden Sie denn sagen, wie ist es um das politische Wissen der Lehrer und auch der Schüler in Deutschland bestellt? Haben Sie da eine Beobachtung in den letzten Jahren gemacht?
Naja, da könnte man jetzt sagen, ist nie genug. Aber das ist ein bisschen einfach. Ich würde eher sagen, es gibt Konjunkturen. Ich kann mich noch gut daran erinnern, dass wir vor etwa 15 Jahren fast alle geklagt haben über die Politikverdrossenheit der Jugend. Das ist eigentlich vorbei. Das politische Interesse wächst, bei Erwachsenen sowieso, aber auch bei Jugendlichen. Hat nicht immer nur angenehme Formen. Man kennt ja die öffentliche Debattenkultur, man kennt das Problem der Polarisierung und das Problem des politischen Diskurses in sozialen Medien, dass es oft problematisch läuft. Aber das Interesse ist durchaus da. Wenn Sie nach Wissen fragen, würde ich sagen, das größte Risiko ist vielleicht, dass doch relativ viele, gerade junge Leute, einen Großteil ihrer Informationen aus sozialen Medien beziehen. Und das ist natürlich oberflächlich, oft tendenziös. Und da kann man vielleicht sagen, wird unsere Aufgabe, jetzt in meinem Fachgebiet vielleicht immer stärker, die auf Richtung Hintergrund zu achten, Kontextwissen, Verstehen zu helfen, einordnen zu helfen.
Aber wie kann das denn dann für Schüler zum Beispiel ganz konkret sein, wenn, sage ich mal, die Hauptinformationsquelle tatsächlich die sozialen Medien sind?
Das hängt davon ab, wo sie sind. Also bei Facebook könnte man noch sagen, das ist ja fast nur für uns Ältere inzwischen eher etwas. Da haben die ja wirklich noch einen Textanteil und Verweise auf Texte und auch politische Institutionen, die repräsentiert sind. Bei TikTok haben sie halt Videos, aber das sind natürlich auch politische Akteure. Wir haben jetzt ja gesehen im letzten Wahlkampf, zum Beispiel die AfD ist höchst aktiv bei TikTok gerade eben. Und wenn Jugendliche da wenig Distanz zu haben, was nicht immer so kann aber sein, nehmen sie halt das, was sie sehen, einfach als gegeben an. Und können dann vielleicht nicht immer schnell und sofort unterscheiden, was ist jetzt auf Information gerichtet, was ist reine Werbung, wie kann ich das einordnen?
Also ich meine auch, wenn Jugendliche vor allem sich über diese Medien informieren, wie kann es gelingen, dann ihnen noch mehr Hintergrund und Kontext anzubieten? Muss dann auch die politische Bildung zum Beispiel in diesen Medien aktiv werden?
Ja, das ist sie ja durchaus auch. Die politische Bildung hat sicherlich die Aufgabe, würde ich mal sagen, weniger jetzt Informationen zu vermitteln, als Informationen zu kontextualisieren. Das kann zum Beispiel bedeuten, dass man sich tatsächlich mal eine Kampagne einer Partei oder mehrerer Parteien, was auch immer, bei TikTok ansieht und das eben analysieren lernt. Also Fragen stellen lernt, wie kriege ich denn raus, was da dran ist? Also wo ist der Realitätscheck oder Faktencheck, wenn man so will? Wie kann ich das eigentlich machen? Oder mit welchen Begriffen hantieren die, mit welchen Argumentationsstrategien, auch mit welcher Art der Inszenierung. Das kann man durchaus analysieren. Und das kann in dem Fall eine Aufgabe politischer Bildung sein. Aber mindestens genauso wichtig ist natürlich auch, alternative Informationsquellen und Medien anzubieten und Jugendliche damit vertraut zu machen.
Aber sicher sind ja nicht nur Jugendliche Adressat der politischen Bildung, sondern Erwachsene ja ganz genauso, die ja auch eine gewisse Anfälligkeit haben, was ja das Wahlverhalten auch zeigt, für zum Beispiel populistische Strategien. Wie kann man die denn erreichen?
Na, ich komme jetzt auf Jugendliche, weil wir über meine Profession gegangen sind. Und das ist eben dann im Wesentlichen Lehrerbildung. Und dann ist man letzten Endes bei den Jugendlichen angelangt. Es gibt ja auch ein großes Feld der politischen Erwachsenenbildung in Deutschland. Und das ist sehr anders strukturiert als in der Schule, weil anders als Schule, wo ja alle hingehen, ist die politische Erwachsenenbildung freiwillig. Und es gibt eben auch nicht einen Anbieter wie das Schulsystem, sondern sehr viele Anbieter, zum Beispiel auch Kirchen oder parteinahe Stiftungen oder Verbände, Institutionen, Sportvereine, Gewerkschaften, alles Mögliche. Und die versuchen natürlich jeweils für, oder Volkshochschulen, versuchen jeweils für die Erwachsenen, die in ihrem Bereich erreichbar und ansprechbar sind, eben Angebote zu entwickeln, die attraktiv sind. Das kann man jetzt nicht über einen Kamm scheren, weil das bei der Sportjugend oder bei Sportverbänden vielleicht anders sein wird als bei der Friedrich-Ebert-Stiftung oder Konrad-Adenauer-Stiftung. Aber das Angebotsspektrum reicht in der Erwachsenenbildung von einem einfachen Abendvortrag bis zu längeren tagungsähnlichen Seminarveranstaltungen oder auch Verbindung von Lernen und Reisen, Studienreisen, das ist auch ein Faktor beispielsweise und Ähnliches mehr.
Wenn wir jetzt mal auf dieses letzte Wochenende schauen. Am letzten Wochenende war die Europawahl. Sie haben das ganz sicher auch verfolgt. Wie deuten Sie denn das Wahlergebnis? Also wir haben festgestellt, dass populistische und rechtsextreme Parteien stärker geworden sind. Auch die Europäische Volkspartei hat dazu gewonnen. Die Grünen und die Liberalen haben etwas verloren an Stimmen. Was sagt Ihnen das Wahlergebnis?
Das ist gar nicht so einfach zu beantworten, weil es gar nicht einheitlich ist. Man hat ja zwar ein Gesamtergebnis hinterher, aber wenn man mal so schaut, wie in verschiedenen Ländern sich das entwickelt hat, ist das schon ziemlich unterschiedlich. Es gibt Länder, in denen die rechtspopulistischen Parteien stärker geworden sind, wie zum Beispiel Deutschland, Frankreich. Es gibt andere, wo sie schwächer geworden sind, wie zum Beispiel Skandinavien. Und von daher gibt es kein einheitliches Bild. Sie haben aber recht, wenn man aufs Gesamtergebnis schaut, hat man, wenn man so will, eine konservativere Ausrichtung, als das beim letzten Parlament war. Ich persönlich denke, dass sich das noch ganz im Rahmen normaler Entwicklung bewegt. Das Ergebnis bildet ab, was in europäischen Gesellschaften passiert. Es ist immer noch so, dass die demokratischen Kräfte, sowohl die linkeren als auch die konservativeren, im Parlament die deutliche Mehrheit haben. Wenn man rechnen würde, würde man sagen, vielleicht um die 3/4 oder so. Also von daher sehe ich jetzt noch keinen Anlass für Alarmstimmung.
Die Wahlbeteiligung war ja in den Ländern auch sehr unterschiedlich. Also wir haben Kroatien mit gerade mal 21% und Belgien mit 89%. Deutschland liegt mit 65% ungefähr im oberen Viertel eigentlich. Kann man sagen, Europa ist sozusagen den Menschen in Europa unterschiedlich wichtig? Oder was bedeutet diese unterschiedliche, stark unterschiedliche Wahlbeteiligung?
Vielleicht noch ein bisschen früh, das wirklich zu sagen, aber das ist eine gute Frage, die man genauer analysieren könnte. Also kann man im Moment nur Vermutungen anstellen. Es kann ein Aspekt sein, wie wichtig erscheint Menschen die europäische Wahl, kann sein. Ein anderer Punkt kann sein, welche Motive spielen eine Rolle? Es könnte ja auch sein, dass ausgerechnet in den Ländern, wo es starke innenpolitische Konflikte gibt, die Motivation besonders hoch ist. Das könnte auch in Deutschland eine Rolle gespielt haben, dass man sagt, es gibt doch von verschiedenen Seiten aus den Versuch, eine innenpolitische Botschaft aufzusenden. Und das müsste man jetzt durchgehen durch ganz Europa. Das ist einfach noch zu früh, um das seriös sagen zu können.
Wie würden Sie das für Deutschland einschätzen? Da war die Wahlbeteiligung so hoch wie seit 30 Jahren nicht mehr.
Ja, ich glaube, für Deutschland würde ich als eine Mischung einschätzen. Auf der einen Seite ist es wirklich so, dass es gibt halt eine Unzufriedenheit mit der Politik der Bundesregierung, ist ja allgemein bekannt. Das machen die, geben ja die Umfragen her. Und das motiviert natürlich Menschen auch, den berühmten Denkzettel zu verteilen bei Zwischenwahlen. Das macht man ja immer ganz gerne. Auf der anderen Seite ist mein Eindruck aber schon auch, dass in Deutschland im Moment das Interesse, oder sagen wir so, nicht das Interesse, sondern das Bewusstsein für die Bedeutung der europäischen Ebene eher gewachsen. Das hat sicherlich auch mit dem Ukraine-Krieg zu tun, weil man eben doch da im Moment stärker als vielleicht noch vor 5, 6, 7 Jahren sieht, wie stark auch die Zukunft der deutschen Politik eingebunden ist in übernationale Kontexte und Probleme. Das könnte ein Grund sein, dass da die Aufmerksamkeit bei uns vielleicht höher ist, als sagen wir mal zum Beispiel in Österreich, das viel distanter ist zur Frage der Ukraine-Politik, weil es als neutral versteht.
Ich habe eine Umfrage gefunden vom Ende vorigen Jahres. Da haben fast 3/4 der europäischen Bürger und auch ungefähr so viele Deutsche von sich gesagt, dass sie sich teilweise oder voll und ganz als EU-Bürger verstehen. Würden Sie das als positives Zeichen für die EU und für den Rückhalt für so ein politisches Gebilde wahrnehmen?
Prinzipiell schon. Prinzipiell schon. Natürlich ist die Frage, was bedeutet das letzten Endes für die Einzelnen? Welche Vorstellung steht genau dahinter? Aber was man schon sagen kann, nach meinem Eindruck jedenfalls, dass es kaum ernstzunehmende Kräfte gibt, jetzt noch in der Europäischen Union, die der Europäische Union am liebsten abschaffen würden. Also da hat doch der Brexit einiges an Lehren gezeitigt, sodass sogar die meisten rechtspopulistischen Parteien in Europa von dieser Idee sich verabschiedet haben. Also geht dann eher um die Frage, die muss allerdings wirklich diskutiert werden, wie soll eigentlich die Europäische Union der Zukunft aussehen? Wohin soll das gehen? Und da ist natürlich, wenn die meisten Bürger sich erstmal in irgendeiner Weise zugehörig fühlen, das eine günstigere Ausgangsbedingung, als wenn 3/4 sagen würden, das interessiert mich überhaupt nicht.
Also wenn Sie sagen, wohin geht die Reise, ist natürlich auch die Frage damit verbunden, wie ist das Verhältnis zwischen Nationalstaaten und europäischen Zuständigkeiten?
Ja, ja, das ist die eine Frage, aber das ist, glaube ich, nicht wirklich alles. Also wir haben in Europa, in der Europäischen Union, schon in den Erwartungen und Vorstellungen von dem, was es heißt, Europäer zu sein, relativ starke Differenzen, insbesondere zwischen Ost und West in der Europäischen Union. Also man kann quasi in diesem Bild darauf, was die europäische Integration eigentlich bedeuten kann, so was wie einen feinen Riss zwischen Ost und West sehen.
Also da, wo auch die Systemgrenzen waren. Im
Grunde. Ja, genau, wo die ehemaligen Systemgrenzen waren. Und es gab ja so ein bisschen die Vorstellung im Westen nach 1990 und ab 2000, als die Erweiterungsrunden dann wirklich begannen, naja, wenn die osteuropäischen Staaten beitreten werden, die sich mehr oder weniger schnell den westeuropäischen Gepflogenheiten, kulturellen Traditionen und Ähnlichem anschließen, sie werden nicht verwestlichen. Das ist aber so nicht eingetreten oder nur zum Teil eingetreten, sondern zeigt sich doch, dass es in osteuropäischen Staaten und Gesellschaften stärker unterschiedliche Vorstellungen gibt von dem, wie Europa und das Leben in Europa zukünftig aussehen soll. Und das ist sicherlich ein Punkt, an dem noch viel zu sprechen sein wird.
Die Frage ist ja im Grunde auch, was genau ist Europa? Also ist das, sage ich mal, eine politische Interessensgemeinschaft, weil man strategisch gemeinsam stärker ist? Oder ist es eine Wertegemeinschaft, wie das ja auch so oft beschworen ist? Was würden Sie sagen, was hat da mehr Gewicht?
Also von der ursprünglichen Intention her, wenn Sie zurückgehen auf die Situation nach dem Zweiten Weltkrieg, ist das nicht einfach eine Interessensgemeinschaft. Da spielt natürlich auch eine Rolle, es sind immer mehrere Aspekte und Motive, die bei solchen Prozessen wichtig sind, aber das ist zunächst einmal schon die Idee gewesen bei den Akteuren, die das betrieben haben, ein durchaus aus christlicher Motivation, wenn man an Adenauer oder Schumann denkt beispielsweise, ein Versöhnungsprojekt zu starten. Auch nicht nur einfach als Friedensschluss, sondern wirklich ein Versöhnungsprojekt. Wir sind Anfang der 50er Jahre, der Weltkrieg ist gerade ein paar Jahre her, es hat unheimliche Zerstörungen, Katastrophen gegeben. Und Europa sozusagen neu zu denken über die Geschichte der Konfrontation der Nationalstaaten hinaus, das ist letzten Endes das eigentliche Motiv gewesen. Die ökonomischen Fragen kamen erst später. Man hat ja zuerst versucht, das über den Europarat zu versuchen. Das war die erste Gründung.
Kannst du mal ganz kurz schildern, was ist der Europarat? Ist er nicht die EU?
Nein, der Europarat ist etwas älter und ist eine weitere Organisation, der auch zum Beispiel die Türkei angehört, der auch Russland angehörte, ist jetzt im Zuge des Krieges aus dem Europarat ausgeschieden. Und der hat als erster eine Idee aufgegriffen, die Churchill 1946 formuliert hatte, wir müssten so etwas wie die Vereinigten Staaten von Europa schaffen. Aber das blieb letzten Endes bei einer zwischenstaatlichen Organisation. Es kam nicht zu Integrationsschritten. Und deshalb wurden dann im Westen Versuche unternommen, einer stärkeren Integration. Das Interessante ist, der erste Versuch war nicht etwa, wie es dann kam, über wirtschaftliche Integration. Der erste Versuch war, zwischen Deutschland und Frankreich eine gemeinsame Armee aufzubauen und gar keine eigenen Staaten mehr.
Das hatte man versucht.
Das hat man versucht.
Ach, das war sogar
ziemlich weit. Ja. Das ist dann aber gescheitert, obwohl Initiative von dem damaligen französischen Außenminister ausging, ist gescheitert an der französischen Nationalversammlung. Hm. Nachdem das gescheitert ist, hat man dann einen zweiten Anlauf genommen über die ökonomische Schiene. In der Erwartung, dass die ökonomische Integration über kurz oder lang die politische nach sich ziehen würde.
Und Sie haben es schon gesagt, die später dazugekommenen osteuropäischen Länder sehen das auch nicht ganz so wie die westlichen Länder, die sich dann in der Zwischenzeit auch zusammengeschlossen hatten zur Europäischen Gemeinschaft und zur Europäischen Union. Wo würden Sie denn sagen, sind das dann auch inhaltliche, unterschiedliche Ansichten da über das Wesen der EU?
Ja, ich glaube, es gibt zwei Dinge, die dabei wichtig sind. Das eine ist das Verhältnis von europäischer Integration und Nationalstaat. In Westeuropa hat ja im Kern dieses Aussöhnungsprozesses die deutsch-französische Verständigung oder Aussöhnung gestanden. Und in Westeuropa war im Grunde genommen dieser Integrationsprozess mit dem Ziel, die Nationalstaaten zwar nicht abzuschaffen, aber doch in ihrer Autonomie zu einem guten Teil einzuschränken oder aufzuheben, was die Autonomie anbelangt, ein Teil des Friedensprojekts zu sagen, wir haben die Erfahrung gemacht über lange Zeit der Kriege im 19., 20. Jahrhundert, wir müssen die Nationalstaaten gewissermaßen bändigen, einbinden, integrieren.
Damit sie sich nicht wieder gegenseitig bekämpfen dann.
Ja, genau. Das ist dann die Lehre aus zum Beispiel 3 deutsch-französischen Kriegen gewesen. Zugleich war das auch eine Abgrenzung gegen den Kommunismus im Osten. Aber es ist eine andere Geschichte. In Osteuropa war es ja in gewisser Weise genommen andersherum. Osteuropa war es ja so, dass nach dem Zweiten Weltkrieg die Nationalstaaten unter sowjetische Kontrolle gerieten und ihre nationale Eigenständigkeit nur noch auf dem Papier hatten, weil sie völlig eingebunden waren in das ökonomische und politische System des Ostblocks. Sodass für die nach 1990 der Beitritt zur Europäischen Union eine Garantie ihrer nationalen Selbstständigkeit ist. Als Schutz vor einer russischen Einflussnahme.
Das ist ja fast eine gegenteilige Auffassung eigentlich von diesem Verhältnis dann.
Ja. Also auf dieser Ebene gibt es einfach unterschiedliche Vorstellungen. Ich meine, die Osteuropäer wissen schon, dass sie einer Gemeinschaft beitreten. Aber sie verstehen es eigentlich auch als Schutz für Freiheit im Sinne ihrer nationalen kulturellen Selbstständigkeit. Also das ist eine Linie, wo es unterschiedliche Vorstellungen gibt. Dennoch will kein Osteuropäer austreten. Da gibt es nirgendwo ernsthafte Bemühungen in dieser Richtung, weil sie genau wissen, dass sie als selbstständige Nationalstaaten dem russischen Einfluss viel stärker ausgesetzt sein würden als in der Europäischen Union. Gibt aber auch noch einen kulturellen Unterschied, es gibt einen osteuropäischen bulgarischen Politikwissenschaftler, Ivan Krastev heißt der, und der hat das schön analysiert und formuliert, ich hoffe, ich bringe es einigermaßen zusammen, indem er sagte, der Traum vieler osteuropäischen Gesellschaften nach 1990 war der Bürgerlichkeit, so wie sie es im Westen wahrnehmen. Also Wohlstand, Bürgerlichkeit, eine neue bürgerliche Normalität nach diesem sozialistischen Zwangssystem. Und dann sagt Krastev, mit einiger Entfernung erscheint ihnen allerdings inzwischen Westeuropa als kulturell anormal. Und damit ist gesagt, dass die gesellschaftlich-kulturellen Entwicklungen im Westen und Osten sehr, sehr unterschiedlich sind. Die östlichen Gesellschaften sind, wenn man das etwas vereinfacht sagt, da gibt es auch Unterschiede, nationaler, traditioneller und religiöser in ihrem Selbstbild. Sie sind weniger kosmopolitisch orientiert und sie sind weniger auf Diversität und kulturelle Vielfalt orientiert. Und genau das ist sozusagen eine Trennlinie. Natürlich könnte man jetzt sagen, die sind auch innerhalb der Gesellschaften different, im Osten different wie im Westen, aber dennoch ist das, merkt man überall, Sie können es festmachen am Thema Migration. Das sieht man sofort.
An den Positionen, wie man Migration regeln sollte dann.
Ja.
Wie man Sie das mal am Beispiel erklären?
Ja, wie man Migration regeln sollte und was man sich darunter vorstellt. Also aufgebrochen ist das, im Grunde dieser Konflikt wirklich aufgebrochen ab 2015. Und er ist aufgebrochen, weil die osteuropäischen Staaten sich letzten Endes geweigert haben, im Grunde bis heute weigern, die Migranten aus dieser Flüchtlingsbewegung, und sei es insbesondere aus dem arabischen Bereich oder aus dem muslimischen Bereich, im Umverteilungssystem aufzunehmen. Und das ist ganz deutlich die Botschaft, wir wollen sozusagen keine Einwanderung, etwa aus dem nordafrikanisch-islamisch geprägten Bereich. Das ist im Westen so aufgenommen worden, dass man gesagt hat, naja, die wollen halt eben keine Migration, die wollen sich abschotten. Das ist aber nicht ganz richtig, weil tatsächlich gibt es auch zum Beispiel in Polen und Ungarn sehr hohe Anteile von Migranten, sehr hohe Anteile von Arbeitsmigranten vor allen Dingen und teilweise mehr in den letzten 15 Jahren, teilweise mehr an legaler Einwanderung, also aus dem Ausland Einwanderung, als in Deutschland, nur eben andere.
Also im Verhältnis zur Bevölkerung.
Ja, im Verhältnis zur Bevölkerung, natürlich klar. Nur im andere, also Ukrainer beispielsweise gab es schon vor dem jetzigen Krieg viel ukrainische Einwanderung, Belarus, Südostasien und andere mehr. Also da merkt man sozusagen, an dieser Linie geht es nicht darum, dass die einen sagen, wir nehmen Migration auf und die anderen nicht, sondern die geht die Frage, welche. Das ist sozusagen die kulturelle Trennlinie.
Ist das dementsprechend auch die Linie, die zwischen Deutschland, zwischen den beiden Teilen von Deutschland verläuft? Also wir haben ja auch im Osten Deutschlands durchaus mehr Europaskepsis als zum Beispiel im Westen Deutschlands. Und würde sich das in dieser Argumentation dann entsprechend einreihen?
Glaube ich schon. Wir sind ja in Deutschland wirklich eine Sondersituation, dass wir ja quasi beide Seiten in einem Land jetzt haben. Das ist dann in gewisser Weise auch wieder anders, weil ja Ostdeutschland quasi in ein anderes staatliches System eingebunden worden ist, anders als Polen oder Ungarn. Aber diese Grunddifferenz, gerade diesen kulturellen Bereich, da würde ich sagen, das ist tatsächlich in Ostdeutschland genau das gleiche wie zwischen Polen, Ungarn und dem Westen.
Wenn Sie das jetzt so schildern, wäre es schon mein Eindruck zu sagen, die osteuropäischen Länder sind in der EU, weil sie vor allem ein bestimmtes Interesse verfolgen, also dass dann die EU doch eher eine Interessensgemeinschaft ist. Oder gibt es noch was, was dann doch noch tiefer liegt?
Ich glaube, es gibt, also die eine Frage ist, gibt es was? Und die andere Frage, soll es was geben? Oder muss es was geben? Ich würde schon sagen, es gibt etwas, weil über diese reine Schutzfunktion nach der Erfahrung der sowjetischen Semikolonialismus, über die Schutzfunktion davor hinaus nehme ich schon wahr, dass es in Osteuropa ein sehr deutliches Bewusstsein dafür gibt, dass man gewissermaßen nach Europa heimkehrt. Ja, das sozusagen, auch das ist ein Unterschied. Es ist ja historisch gesehen für Polen oder Ungarn ein Schritt zurück. Man geht ja 50, 70, 80 Jahre zurück, wenn man bis vor Nationalsozialismus geht, noch mehr. Zurück so in eine politische Ordnung, die europäisch geprägt war. Und wenn man an das alte, Anführungszeichen, Europa denkt, also vor dem Zweiten Weltkrieg oder auch vor dem Ersten, dann waren die kulturellen Zentren Europas ja sehr stark genau in der Mitte. Wien, Prag, Berlin, ne? Das waren sozusagen ja, und für Osteuropa ist das schon auch ein Schritt zu sagen, wir gehen dahin zurück. Das ist gewissermaßen unser kultureller Kontext. Und die andere Seite, dem Soll, da glaube ich, gibt es sowohl im Westen wie im Osten noch sehr viel Unklarheit über die Frage, was heißt es eigentlich, Europäer zu sein? Und gelingt es, diese Ost-West-Unterscheidung, über die wir gerade gesprochen haben, gelingt es, die zu überbrücken durch ein gemeinsames Verständnis davon, was es heißt, Europäer zu sein? Also von einem Verständnis von europäischer Identität. Weil ich glaube, dass das der entscheidende Punkt ist für die Frage, wie es mit der europäischen Integration weitergehen wird.
Sie haben ein Buch geschrieben, in dem Sie sich genau damit befassen und Ihr Plädoyer ist, dass sich Europa auf seine christliche Tradition, auf seine christlichen Wurzeln zurückbesinnen muss. Und da wäre meine Frage, ist das der geeignete Boden, um, sage ich mal, diese Verbindung auch zwischen Ost- und Westeuropa zu schaffen und warum wäre das die Verbindung?
Ja, wir werden es wahrscheinlich gleich vertiefen. Ich will nur noch mal, bevor das jetzt ganz falsch verstanden wird, sagen, es gibt natürlich auch noch andere gemeinsame Traditionslinien in Europa, insbesondere in Bezug auf die griechische und römische Antike. was so die griechische Philosophie anbelangt oder das römische Rechtsverständnis. Aber darüber rede ich jetzt ja nicht, weil ich glaube, die Sachen, was auf die griechisch-römische Tradition geht oder Republikverständnis, das ist recht lebendig, aber mit dem Christentum, da hapert es ein bisschen mehr Lebendigkeit in Westeuropa. Aber Sie haben ja gefragt, warum diese Linie? Und ich glaube, wenn man über kollektive Identitäten spricht, also das, was soziale Verbünde oder Gesellschaft miteinander verbinden kann, was Menschen teilen können, das kann man nicht am Schreibtisch irgendwie neu erfinden. Sondern kollektive Identitäten entstehen immer aus Erinnerungen und Erzählungen über gemeinsame Erfahrungen. Sie sind in irgendeiner Weise so gesehen immer historisch. Und nun war Europa geteilt seit 1945, teilweise auch sogar noch ein bisschen älter, wenn man an die Sowjetunion denkt. Und wenn man quasi jetzt fragt, was verbindet der Europäer, wird man auf jeden Fall hinter diese Zeiten der Teilung zurückgehen müssen. Man wird sogar noch ein bisschen weiter zurückgehen müssen, weil man sich fragen muss, wie sind auch frühere Europa-Verständnisse eigentlich entstanden? Wie kommt so ein Bild von Europa überhaupt zustande? Was kennzeichnet das? Man muss sich ja klar machen, Europa ist ja nicht einfach eine geografische Einheit. Das ist es ja gar nicht wirklich. Es gibt gar keine klaren Grenzen. Irgendwo ins Römische Reich ging bis nach Nordafrika und im Osten gibt es eh keine klaren Grenzen. Europa ist ja auch als Vorstellung eine kulturelle Erfindung. Und da muss man sich fragen, wie kommt die auf, diese Idee, was prägt es eigentlich und was ist ihr Kern? Und da ist eben schon so, wenn man sich fragt, was prägt diese Kultur, diese kulturelle Vorstellung von Europa, dass das Christentum einfach ein ganz entscheidender, prägender Faktor über 2000 Jahre war. In allen möglichen Details. Man könnte anfangen bei der Zeiteinteilung, die Feiertage, die Wochentage, die Festtage, die Jahreszählung vor und nach Christus. Man könnte weitergehen über die Familiennamen. Man könnte weitergehen über die Landschaften, die Bedeutung von Kirchen als Gebäuden, über Traditionen. Aber was noch viel, viel wichtiger ist, das Christentum hat schon ganz bestimmte elementare Vorstellungen, die in Europa als heute als geteilt gelten, gehen auf christliche Vorstellungen zurück. Zum Beispiel insbesondere die Idee der Menschenwürde. Ebenso, und da bleiben wir erstmal bei der Menschenwürde. Die gibt es zwar noch nicht als Formulierung im frühen Christentum, sondern erst in der Renaissance um 13., 14. Jahrhundert, aber sie wird von vornherein begründet mit der Gottesebenbildlichkeit des Menschen. Daraus resultiert die Vorstellung von der Menschenwürde. Und wenn man die zurückführt auf das frühe Christentum, dann taucht dort im frühen Christentum die Vorstellung auf, tatsächlich wirklich zum ersten Mal, dass alle Menschen, egal wo sie herkommen, welches Geschlecht, welchen Stand sie haben, Freie oder Sklave, moralisch gleichwertig sind. Und das ist eigentlich der Kerngedanke hinter der Menschenwürde. Und das ist eine Vorstellung, die prägt das europäische Denken, könnte man heute sagen. Die geht darauf zurück. Oder genauso, was für europäisches Denken deutlich prägend ist, eine gewisse Art von, jetzt in positiver Formulierung, Individualismus. Also die Betonung des Individuums, die Vorstellung, Einzelne können frei denken, frei entscheiden, selbstständig urteilen.
Unabhängig vom Kollektiv.
Genau, genau, ganz genau. Und das ist einer der Punkte, wo das frühe Christentum sich von der antiken Umwelt unterscheidet, dass die antike Umwelt die Menschen viel kollektiv orientierter dachte. Also
in Form von Familien und Städten,
ja,
oder
ja.
Was waren die Kollektive?
Ja, einerseits die Familie ohnehin, also die Bindung an die Familie, und zwar eine patriarchalische Familie, war ganz klar eine nicht hinterfragbare Bedingung. Aber auch selbst in den demokratischen Phasen der antiken Polis war die Polis eher so, dass der Bürger der Polis gehörte, statt umgekehrt. Also die Vorstellung, man konnte zwar auch in den demokratischen Phasen die gemeinsamen Angelegenheiten durch die kleine Zahl der Bürger entscheiden. Aber es gab nicht die Vorstellung, dass die einzelnen Rechte gegen die Polis hätten. Das gab's nicht. Man konnte in der Polis per Mehrheitsentscheidung jederzeit einen Bürger für 10 Jahre des Landes verweisen, ohne jeden Grund. Ohne Gerichtsverfahren, ohne alles, nur weil er stört. Aus irgendeinem Grund. Und die Vorstellung, dagegen dann klagen zu können, weil zu sagen, ich habe als Individuum eigene Rechte, diese Vorstellung gab es überhaupt nicht. Und das kommt eben erst so tatsächlich mit dem frühen Christentum, dass dann so eine Art, es gibt einen britischen Ideengeschichtler, der hat mal geschrieben, eine Lücke auftritt zwischen den Erwartungen an das Individuum und dem, wie das Individuum dies selbst auch prüft und sich dazu verhält.
Und in der Freiheit dann auch diesen Erwartungen zu widersprechen und was Eigenes zu machen dann.
Ja, genau.
Ja. Wenn Sie sagen, vieles, was wir als Werte in Europa teilen, hat seine Wurzeln im Christentum, haben wir ja trotzdem die Situation, dass es natürlich sehr viele Menschen gibt in Europa, die nicht oder auch nicht mehr christlich geprägt sind, auch durch die Tradition nicht mehr, durch den Glauben nicht. Warum ist es keine gemeinsame Basis zu sagen, wir nehmen zum Beispiel die Grundrechtecharta der EU als gemeinsame Basis, die uns verbindet?
Naja, das ist schon wichtig, die Grundrechtecharta der EU. Das ist ja keine Frage. Und natürlich verbindet die uns. Aber die Grundrechtecharta der EU ist genauso wie die Menschenrechte zunächst einmal einfach nur ein Rechtstext. Das sind quasi relativ abstrakte Formulierungen in einem rechtsförmigen Dokument. Und rechtsförmige Dokumente für sich tragen gar nichts. Niemand trägt die Grundrechtecharta mit sich herum, guckt jeden Tag da rein. Sondern die Frage ist, worauf basiert die eigentlich? Wie begründet sie sich? Was sind die Voraussetzungen dafür, dass eine solche Grundrechtscharta nicht nur einmal geschrieben worden ist, sondern dass ihr Geist sozusagen sich über Generationen hinweg hält? Und der kommt nicht aus der Charta selbst. Der muss schon vorher da sein. Es gibt ein berühmtes Wort eines ehemaligen Verfassungsrichters Böckenförde, der mal gesagt hat, das Problem freiheitlicher Staaten und Gesellschaften sei, dass sie auf Voraussetzungen beruhen, die der Staat selbst nicht schaffen kann. Und das wäre hier so genau ein Beispiel für. Also man kann zwar sagen, die Menschenwürde steht im Grundgesetz, das wäre der alleroberste Wert, Anführungszeichen sozusagen, aber um ihn mental zu verankern, braucht es Überzeugungen, die ihn tragen. Und das ist nicht nur das Wort. Und es ist ganz interessant, wenn man sich anguckt, jetzt auch im akademischen Diskurs wird ja darüber gesprochen, was passiert eigentlich, wenn zum Beispiel die Bedeutung des Christentums zurückgeht. Das ist ja einer der Debatten. Weil viele sagen auch, durchaus auch Nicht-Christen, ich habe zwei genau vor Augen, werde ich auch gleich sagen, es ist eigentlich ursprünglich schon so, dass die Menschenwürde und die daraus entstehenden Grundrechte aus der Gottesebenbildlichkeit kommen. Was passiert, wenn wir das für falsch halten? Es gibt einen Philosophen, Bittner heißt er, der hat in einem Buch Bürgersein eine Prüfung politischer Begriffe, ist diese Begriffe durchgegangen, Menschenrechte, Gerechtigkeit, Freiheit, Menschenwürde. Und der ist relativ hart in seinen Konsequenzen. Er sagt, ja, die Menschenwürde basiert ursprünglich auf der Gottesebenbildlichkeit. Die ist aber unwahr. Also, Conclusio, Schlussfolgerung, müssen wir diese Idee aufgeben.
Also die Idee der Menschenwürde?
Ja, die Idee der Menschenwürde. Müssen wir aufgeben. Sagt er, ist nicht vernünftig. Und das könnte ein Risiko sein, dass einfach diese Idee nicht mehr tragfähig ist, ohne einen kulturellen Unterbau. Es gibt noch eine andere Lösung. Jan Assmann zum Beispiel hat es mal erwähnt und durchaus ernst gemeint. Der hat geschrieben, ja, also wir müssen dann eben die Menschenrechte zu dem machen, was die Tora für die Juden war. Also wir müssen eine Art Menschenrechtsreligion begründen. Das würde ich sagen, vermuten, erstens würde es nicht funktionieren. Und zweitens würde ich fragen, wer sind denn da die Priester? Wer hat denn da nicht die Macht? Was soll das?
Das wäre eine nicht transzendente Religion sozusagen.
Ja, ja. Aber hinter beidem steckt ja die Ahnung, dass Menschenwürde oder Menschenrechte einfach nur dadurch, dass an sie appelliert wird, sich nicht auf Dauer halten werden. Es sind Rechtstexte, sie können jederzeit verändert werden. Jederzeit kann per Volksabstimmung eine andere Verfassung her. Das ist ja der Regelfall in der Geschichte. Und dann bleibt die Frage, ja, was trägt es auf lange Zeit? Und ich sehe nicht, dass es eine wirklich rein säkulare Begründung für die Menschenwürde gibt. Ich kann jedenfalls keine erkennen, die mich überzeugen würde.
Mich würde nochmal interessieren, wie das jetzt dann konkret aussehen würde, wenn man jetzt sagt, wir müssen diese Tradition stärken oder uns wieder darauf zurückbesinnen, damit das unsere Werte trägt. Was heißt das für Menschen, die zum Beispiel keine Christen sind und diese oder andere Religionen haben, ne, die diesen Glaubenshintergrund so eigentlich für sich nicht mittragen. Wie kommen die trotzdem zu dieser Identifikation damit?
Ja, zunächst einmal schwebt mir natürlich jetzt nicht so eine christliche Theokratie vor oder sowas. Das ist ja vollkommen klar. Also was ein Element der europäischen Gesellschaften ist, und das ist auch in keiner Weise in Frage zu stellen, ist die Religionsfreiheit. Also vollkommen klar, dass auch ein christlich geprägtes Europa die Religionsfreiheit hochhält. Und wenn man sich die Verhältnisse auch rechtlich anguckt in Europa, es gibt ja immer noch christliche Staatskirchen, zum Beispiel in Großbritannien, in Dänemark, in Griechenland, aber niemand bestreitet, dass es Religionsfreiheit gibt. Also andere Menschen anderen Glaubens können und sollen nicht in ihren Rechten eingeschränkt werden. Jetzt haben Sie gefragt, wie können Sie sich identifizieren? Ich finde das jetzt nicht so ungewöhnlich, weil es in der Welt relativ viele Gesellschaften gibt und auch historisch gab, auch in Europa gab, die von einer bestimmten Konfession oder Religion geprägt waren und sich auch so verstehen und denen es gleichwohl religiöse Minderheiten gibt, die sich als Teil dieser Gesellschaft verstehen. Also ich nenne jetzt mal ein Beispiel, auch wenn das gerade momentan doch passt immer, weil es eben stimmt. Israel versteht sich ja deutlich als jüdisch geprägter Staat. Und dennoch gibt es in Israel außer dem Judentum noch drei andere anerkannte Religionen. Anerkannt heißt einfach von der Größe her Islam, Christentum und Bahai. Und anerkannt heißt, der Staat finanziert diese Religionen. Er finanziert die Prediger, die Baumaßnahmen, was dafür notwendig ist. Also von daher sehe ich überhaupt keinen Gegensatz. Oder Sie können jede andere Region auch nehmen, also wo Sie sehen, es gibt irgendwie eine prägende Religion, dennoch gibt es religiöse Minderheiten. Von daher sehe ich keinen Gegensatz darin, dass Europa sich stärker auf seine christlichen Traditionen besinnt, sie sich bewusster macht, dass das die eigene, das, was wir unter Europa verstehen, stark prägt, ohne dass das jetzt andere Menschen in ihrem davon abweichenden persönlichen Glauben oder auch Nichtglauben beeinträchtigt. Also wir alle würden wahrscheinlich sagen, ich würde sagen, wenn ich heute jetzt in die Türkei ziehen würde und nach Ägypten, als Christ weiß ich, dass ich dennoch in einem Land lebe, das kulturell anders geprägt ist. Und das muss möglich sein.
Jetzt würde mich noch interessieren, wo man jetzt nochmal so die Grenze von Europa ziehen kann, auch nach dieser Definition, die Sie jetzt erklärt haben, weil die christliche Prägung ja auch über das hinausgeht, was jetzt zur EU gehört zum Beispiel. Also da hätten wir, Armenien ist das älteste christliche Land, dann haben wir Georgien, was auch christlich geprägt ist, und natürlich Moskau, Russland. Würden Sie sagen, das gehört im Grunde auch zu Europa?
Naja, nun muss man jetzt sagen, ich wollte auch nicht sagen, dass Europa und Christentum identisch sind. Das ist ja Unsinn. Europa ist ja schon fast Diaspora für das weltweite Christentum. Wenn man mal sieht, wo das Christentum wächst, dann ist es in Afrika, Asien, Lateinamerika. Also von daher kann man das so nicht sagen, sondern ich meine, für Europa typisch ist die Verbindung von Christentum und griechisch-römischer Denktradition. Beides zusammen macht so den spezifisch europäischen Mix aus, wenn man so will. Ich weiß auch nicht, ob die Europäische Union für ewig, na mit Sicherheit nicht, gar nichts ist ewig in der Welt, die politische Ordnung Europas sein wird. Es gab ältere, es gab das Heilige Römische Reich zum Beispiel früher, von 800 bis 1800 ungefähr. Es könnte künftig andere geben, aber im Moment ist die Europäische Union sozusagen der Punkt. Und da kann man Ihre Frage nur so beantworten, dass man sagt, wo sind eigentlich die Grenzen der Europäischen Union künftig hin? Das würde ich auch gerne wissen. Denn eines ihrer Probleme ist, dass sie sich für eine Antwort auf diese Frage bislang drückt. Und das drückt sich eben aus, zum Beispiel in aber sehr, sehr langen Beitrittsverhandlungen mit Balkanstaaten. Auch die Türkei steht auf dem Ticket schon seit Jahrzehnten. Es ist die Rede von der Ukraine, von Georgien ist die Rede. Und ich glaube tatsächlich, dass die Europäische Union in allernächster Zeit, und zwar gerade wegen des Ukraine-Kriegs, gezwungen sein wird, diese Fragen zu klären. Wo ist ihre künftige Grenze? Und das wird wiederum auf die Frage führen, über die wir gerade diskutieren, Nämlich, was verbindet denn dann diese Europäer eigentlich? Wenn die Ukraine und Georgien zur EU kämen, das sind hochreligiöse christliche Länder, dann würde auch in dieser Hinsicht das kulturelle Klima in Europa sich verändern. Und da sehe ich einen gewissen, also Klärungsbedarf. Natürlich ist es unrealistisch zu sagen, Russland könnte der EU beitreten. Das ist einfach unrealistisch von den Größenverhältnissen her. Das ist eine politische Organisation. Da würde die EU sich gewissermaßen als politische Organisation übernehmen. Aber das heißt ja nicht, dass in einer ideal gedachten Welt, die vielleicht in dieser Hinsicht näherungsfähig wäre, es auch freundschaftliche Beziehungen mit Russland und der EU geben könnte in einer Zeit, in der diese Konflikte gelöst, die uns alle gerade jetzt beschäftigen.
Dann würde ich nochmal Ihre Einschätzung zur Türkei gerne erfahren. Also das war ja im Grunde oströmisches Reich, ist mittlerweile muslimisch geprägt, aber hat natürlich auch christliche Wurzeln. Paulus hat dort ja auch missioniert. Und es gibt ja auch, Sie haben das schon angesprochen, die Versuche, die Türkei irgendwie an die EU zumindest zu binden, vielleicht auch aufzunehmen. Finden Sie, die Türkei hätte ihren Platz in der Europäischen Union?
Interessanterweise ist ja sogar in Konstantinopel, sprich Istanbul, ja immer auch noch der zentrale Sitz des geistlichen Oberhaupts der orthodoxen Kirchen. Das wissen viele gar nicht, dass da wirklich so eine Anbindung ist. Ich glaube, dass das keine realistische Chance hat in absehbarer Zeit. Es war das Beitrittsbegehren der Türkei kam unter völlig anderen politisch-kulturellen Verhältnissen, als die Türkei sich noch als laizistisch verstand. Und zwar in einer Weise, die im Grunde genommen als laizistische Politik den Islam in der Türkei selbst stark zurückdrängen wollte. Das ist im Grunde gescheitert. Und ich sehe überhaupt nicht im Moment, dass es möglich wäre, dass die Türkei, so wie sie jetzt ist, Mitglied der Europäischen Union werden können. Ich glaube auch nicht, dass die politische Elite in der Türkei das ernsthaft will. Denn es würde ja bedeuten, stelle ich mal vor, Sie kennen die Türkei, wie sie heute ist, unter Erdogan, die würde übermorgen beitreten, sie müsste das gesamte Rechtssystem der EU übernehmen. Das ist mit dem derzeitigen politischen System und vielen Praktiken überhaupt nicht kompatibel. Und deswegen glaube ich, da sollte man tatsächlich in einer absehbaren Zeit eine Lösung finden, die auf ein freundschaftliches Verhältnis zwischen EU und Türkei hinausläuft. Die Türkei ist ja auch NATO-Mitglied. Aber wo beide Klarheit darüber gewinnen, dass ein Beitritt eigentlich für beide Seiten keine realistische Perspektive ist.
Sie haben es vorhin schon angedeutet, es gibt viel Klärungsbedarf, auch gerade wo dann auch die Grenzen der EU sind. In Ihrem Buch beschreiben Sie auch, dass im Grunde die EU grundlegend reformiert werden muss, wenn sie weiter bestehen will. Wo gibt es, sage ich mal, über diese Grenzdefinition darüber hinaus noch Punkte, wo Sie sagen, das sind Punkte, wo auf jeden Fall großer Reformbedarf besteht, damit die EU weiter existieren könnte?
Ja, das sind leider ziemlich viele. Denn das jetzige institutionelle Verfahren, die ganze Struktur ist, wie man so schön sagt, historisch gewachsen und mit viel Wildwuchs historisch gewachsen. Ich nehme mal ein Beispiel. Die jetzige Rechtsgrundlage der EU ist der Lissabonner Vertrag. Und der Lissabonner Vertrag, ich habe es jetzt, legen Sie mich nicht auf die genaue Zahl jetzt fest, ist ein Buch von ungefähr 250 Seiten mit 380 Artikeln oder ähnlichem mehr. Und es ist im Grunde genommen, wenn Sie nicht wirklich Experte sind, gar nicht möglich, das zu lesen und zu verstehen. Das heißt, die Europäische Union bräuchte zunächst einmal tatsächlich eine neue, schlichte, einfache und klar verständliche Verfassung. Das ist 2005 versucht worden, war auch schon sehr umständlich, aber gescheitert. Daraus ist dann der Lissabonner Vertrag geworden. Ich glaube, es bräuchte eine Verfassung, die durchaus ähnlich wie das Grundgesetz oder Musterbeispiel für einfache Verfassungen, die der USA, für jeden Normalbürger lesbar und verstehbar ist. Das setzt voraus, dass die Zuständigkeitsverhältnisse und die Strukturen, sagen wir mal, klarer werden müssen. Es gibt sehr viele Mischzuständigkeiten zwischen Staaten und Union. Es ist nicht immer ganz klar. Es gibt sehr komplexe Entscheidungsprozesse zwischen den beteiligten Institutionen. Das ist auch nicht immer ganz klar. Wir haben ein Parlament, das zwar gewählt wird, aber nach unterschiedlichen Wahlrechten in den Ländern, wo nicht jede Stimme gleich zählt. Wir haben eine Europäische Kommission, die ähnlich ist wie eine Regierung, aber nicht vom Parlament gewählt ist und auch keine Ministerien hat, sondern Kommissare, die aus den Mitgliedstaaten kommen. Wir haben eine, wenn man so will, Europäischen Rat als ein starkes Machtzentrum, dessen Rolle aber auch im Verhältnis zu den beiden anderen nicht ganz klar ist. Ist das jetzt die Exekutive oder was ist das eigentlich jetzt?
Und es ist nicht klar, wer darf was über wen entscheiden sozusagen.
Ja, also es wird letzten Endes sind es doch komplexe Aushandlungsprozesse. Vieles wird am Ende abgestimmt in denen, was heißt im Fachjargon Trilog, zwischen den drei Institutionen ausverhandelt und schwer nachvollziehbar. Und die EU hat, ohne dass das jemand geplant hat, auch im Wildwuchs so im Zuge immer neuer Regelungen eine unglaublich starke Detaildichte in manchen Bereichen, was Regulierung anbelangt, produziert.
Das war ja auch Wahlkampfthema von manchen Parteien jetzt gewesen, dass man das entbürokratisieren möchte.
Ja, das ist auch ganz berechtigt. Es muss mehr Klarheit in die Sache kommen, wo ist dann wirklich künftig die EU zuständig und wo sind es die Länder oder wer auch immer. Oder der Europäische Gerichtshof hat auch eine relativ ausgreifende Rechtsprechung, schafft faktisch oft neues Recht durch Entscheidungsfälle, die wiederum oft in Konkurrenz sind zu den höchsten Gerichten, den Ländern. Auch das sind so Dinge, die bedürfen einer Klärung, will ich mal sagen. Und zwar so, dass die relativ gut für die Bürger nachvollziehbar ist. Das ist natürlich leicht gesagt und sowas geht nur mit einem Fenster der Gelegenheit. Und vielleicht, das wäre meine heimliche Hoffnung, wenn es gut geht, werden die verantwortlichen Akteure in den Institutionen genau wissen, dass spätestens die Beitrittsfrage der Ukraine oder weiterer Staaten die EU zwingt, diese institutionellen Strukturen zu überarbeiten, weil sie sonst endgültig dysfunktional werden. Man kann nicht nochmal 8 oder 10 neue Staaten aufnehmen, ohne zum Beispiel die Entscheidungsprozeduren zu vereinfachen. Wir sehen jetzt ja schon, wie kompliziert das ist, wie lange Nachtsitzungen, Ende Aushandlungsprozesse. Das wird die EU nicht verkraften, da zu den jetzigen 27 nochmal 10 draufzupacken. Und ich hoffe eben, dass man über die institutionelle Weisheit verfügt, in den nächsten 5 Jahren, würde ich mal sagen, der Legislaturperiode des Parlaments, einen Weg zu finden, wie man eine solche Verfassungsreform realitätsnah aufs Gleis bringen kann.
Und wenn ich Sie richtig verstehe, Ihre Hoffnung ist, dass sich vielleicht auch in so einer Erneuerung der EU dann auch die Rückbesinnung auf die christlichen Wurzeln vollzieht.
Naja, auf der institutionellen Ebene kann da nicht viel passieren. Da kann vielleicht eine Präambel so formuliert werden, wenn es gut geht. Ich glaube, dass an die Erneuerung, die ich mir vorstelle, ist eigentlich ein größerer kultureller Prozess. Den kann man nicht an eine staatliche Institution delegieren. Da sind wir im Grunde als Kulturträger, ich als Hochschullehrer, Sie als Medieninstitution, Lehrer, Schüler, Schriftsteller, alle möglichen gefordert, sich auf diese Frage erstmal einzulassen. Also, wenn man mal in die europäische Geschichte guckt, es hat ja mehrfach schon große Erneuerungsbewegungen gegeben. Die allerfrühste war nach dem Ende des Römischen Reiches, die durch Karl den Großen, durch seine Reform derzeit. Eine andere große war die europäische Renaissance der Frühneuzeit, die ja bis heute teilweise Stadtbilder prägt, wie in Florenz und anderswo, wie die moderne Wissenschaft hervorgebracht hat. Die Reformation war eine, im 19. Jahrhundert Neuhumanismus war eine. Und das Interessante ist, dass alle diese Erneuerungsbewegungen solche Rückgriffbewegungen waren. Also immer so die Idee hatten, wir müssen uns quasi der Quellen in der Antike oder im Christentum oder beidem nochmal neu vergewissern. Das war ja Renaissance, Neuentdeckung, Wiederentdeckung. Ja. Und ich glaube, dass das etwas ist, was wir jetzt mit Blick auf die christliche Tradition kulturell wirklich wagen sollten, zu gucken, welche Ressourcen stecken denn da drin, die uns auch für unsere künftige kulturelle Erneuerung in Europa und zur Schließung der Brücken oder Verbindung der Brücken zwischen Ost und West helfen können und die auch ein Bewusstsein dafür schaffen, was heißt europäische Identität im Unterschied zu anderen Großkulturen in der Welt. Wie sehen wir uns da eigentlich? Es gibt einen amerikanischen Philosophen, Charles Taylor, der mal gesagt hat, eine der größten Hindernisse für globale Verständigung sei, dass westliche Menschen nicht verstehen, dass sie eine eigene Kultur sind im Unterschied zu anderen. Dass sie immer meinen, ja, wir sind ja vielfältig, wir sind ja wir alle anderen zusammen. Das funktioniert aber nicht.
Sie haben ja in dem Buch auch 4 Vorschläge gemacht, welche Beiträge das Christentum für so einen Kulturwandel auch mitbringen kann. Vielleicht können wir ganz kurz mal darauf eingehen, dass das eine ist die Beziehung zu Gott, die das Christentum beschreibt. Was würde das auf einer kulturellen Ebene bedeuten?
Ja, das ist natürlich in gewisser Weise der heikelste Punkt, aber der für die ja doch immer noch vielen Kirchenmitglieder in Europa vielleicht drängendsten wichtigste. Ich habe das so formuliert, Erneuerung des Gottesbezugs zielt in gewisser Weise auf eine Erneuerung des Allgemeinen in sich immer stärker zersplitternden Gesellschaften.
Was heißt das?
Naja, das heißt zum Beispiel die Erneuerung des Bewusstseins der Gottesebenbildlichkeit, dass wir alle Kinder Gottes sind, trotz unserer Vielfalt und Unterschiede, die wir haben, dass uns das verbindet. Das wäre so einer der Punkte, dass man anthropologisch über das Potenzial dieses Gedankens der Gottesebenbildlichkeit neu nachdenkt. Ich glaube allerdings auch an andere Punkte. Wir haben uns in den letzten 200 Jahren, kann man sagen, hat sich in Europa die Vorstellung verbreitet, es gäbe einen Widerspruch zwischen modernen wissenschaftlichen Weltverstehen und dem Glauben an Gott. Da würde ich dezidiert sagen, das ist nicht der Fall. Und das sage ich jetzt nicht nur persönlich als Christ, das sage ich auch als Wissenschaftler. Und ich sehe auch, dass es in der Philosophie und in den Wissenschaften eine ganze Reihe von neueren Stimmen gibt, die an diesem Punkt arbeiten, denken, fragen. Also ich denke, Philosophen meinetwegen Volker Gerhardt oder Holm Tetens, die beide ursprünglich von ihrer philosophischen Tradition her eher so naturalistisch denkende Philosophen waren und die dann Bücher schreiben wie Holm Tetens über rationale Theologie und über die Bedeutung der Metaphysik für Weltverstehen oder Volker Gerhardt über die Bedeutung von Glauben für Sinnbildung. Ja. Ich glaube, das sind so Wege, wo wir auch in den Wissenschaften uns stärker bewusst machen müssen, was wir wissenschaftlich eigentlich wissen, dass wissenschaftliches Wissen erstens vorläufig ist und zweitens immer Modellwissen ist. Und dass wir quasi ein komplettes Weltverstehen über Wissenschaften nicht erreichen werden.
Also man kann sich der Beschreibung der Welt nur annähern oder die Welt beschreiben, aber nicht wirklich erfassen, was die Welt ist sozusagen, oder?
Ja, es gibt so eine schöne Formulierung eines italienischen Philosophen Norberto Bobbio, der sagte, er sei ja eigentlich, komme gar nicht aus dem religiösen Bereich und sei gar nicht religiös, aber im Laufe seines Lebens habe er verstanden, dass unser Weltverstehen oder das, was wir als Welt erleben, von einem Geheimnis umgeben ist. Und bei Einstein findet sich die Formulierung von einem Schleier. Und das sozusagen, das sich bewusst zu machen, dass wir quasi unter dem Vorbehalt eines Schleiers reden, das ist für Wissenschaften hilfreich und nützlich. Und zugleich ist es aber auch eigentlich die Tür, wo man auch philosophisch über Gott sinnvoll neu reden kann, wenn man sich fragt, was ist denn eigentlich das Geheimnis hinter dem Schleier? Das ist so eine Brücke, glaube ich, für Weltverstehen, was auch aus meiner Sicht jedenfalls für die Wissenschaften durchaus bedeutsam ist. Man kann zwar Gott nicht in die Wissenschaft einbauen als Größe, aber als ein Bewusstsein für die Grenzen wissenschaftlicher Möglichkeiten kann man es schon verstehen. Ja, das wäre vielleicht der Punkt, wo ich glaube, dass tatsächlich Erneuerung des Gottesbezugs jetzt mal ganz unabhängig von der Frage des persönlichen Glaubens für Weltverstehen bedeutsam sein kann.
Sie haben auch den Bezug zur Welt selbst als einen Beitrag des Christentums mit angeführt. Was würde das bedeuten? Haben Christen eine andere Beziehung zur Welt?
Sollten. Ob wirklich, weiß man nie so ganz genau empirisch. Also da kann ich mir es ganz leicht machen, weil es da in den Sozialwissenschaften doch sehr viel seit der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts Kritik gibt am instrumentellen Weltverhältnis. Dass quasi die Moderne in Europa sehr stark ein Weltverhältnis gefördert hat, instrumentelle Art, die Welt als etwas, was man bearbeiten, beherrschen, nutzen, steuern, regeln kann. Und das ist letzten Endes eine Illusion. Hier kann ich mich ganz besonders gut auf einen Kollegen aus der Soziologie beziehen, Hartmut Rosa, der ein Buch geschrieben hat mit dem Titel Unverfügbarkeit. Und genau das meine ich. Das Bewusstsein dafür, dass wir mit der Welt sozusagen interagieren, dass sie uns aber nicht einfach verfügbar ist. Der Hartmut Rosa schreibt so schön, die wehrt sich auch. Zum Beispiel durch Dinge wie Klimakrisen und anderes mehr. Die wehrt sich auch und sie ist letzten Endes nicht verfügbar, weil all unser Handeln Nebenwirkungen hat, die wir nicht völlig kontrollieren können. Und dieses Bewusstsein der Unverfügbarkeit der Welt, der Hartmut Rosa schreibt dann sogar fast in einer theologischen Sprache, obwohl er gar kein Theologe ist, wir müssen auch wieder lernen, die Welt, uns von der Welt quasi anrufen zu lassen, uns überraschen zu lassen von dem, was uns begegnet und nicht zu glauben, wir können die Welt und unser Leben komplett unter Kontrolle haben. Das würde ich, meine ich, mit diesem Punkt.
Aber was hätte das dann für Konsequenzen, wenn Christen diese Perspektive stärker einbringen?
Naja, ich würde sagen, es würde eine Haltung, gibt jetzt nicht eine Liste von 10 Punkten, die man sagen kann, das ist die Konsequenz. Es ist einfach eine andere Haltung gegenüber Welt. Eher eine der Vorsicht, also ich glaube, ist ganz gut kompatibel mit dem, was man so als Nachhaltigkeit diskutiert. Ganz gut, ohne dass man sich jetzt überfordern muss und glauben, wir können die Welt retten. Das wäre ja auch nur ein Steuerungsmodell, was wir nicht können. Aber wir können vorsichtiger sein, wir können bewusster werden für Nebenwirkungen dessen, was wir tun. Also systemisches Denken, es wäre auch etwas, was eine Konsequenz wäre, was man fördern kann. Nachhaltigkeit hatte ich schon gesagt. Und ja, durchaus auch eine kritische Haltung gegenüber Verabsolutierung von Konsum, eine kritische Haltung gegenüber der Vorstellung, wir könnten unser Leben planen als so eine Art Projekt. Das wären mögliche Konsequenzen.
Ein dritter Punkt, den Sie nennen, ist das Freiheitsverständnis des Christentums. Ja. Was bedeutet das?
Ist erstaunlicherweise auch ein Punkt, wo es viele Berührungspunkte mit der gar nicht christlichen Philosophie auch gibt. Ich habe gerade vor Augen ein Buch des Philosophen Carlo Strenger mit dem Titel Freiheit, der sehr schön, wie auch andere Kollegen aus der Soziologie, kritisch beschreibt, wie in den modernen westlichen Gesellschaften der alltägliche Freiheitsbegriff, den Leute so verwenden, sich verwandelt hat oder zu verwandeln droht, einerseits in so eine Art Konsumhaltung. Also Freiheit ist einfach nur das, was ich quasi nutzen, kaufen, verwenden, gebrauchen kann. Und da hindert mich bitte keiner dran.
Also nach dem Motto, ich darf, was ich will.
Genau, sozusagen. Genau. Und auch in einer hedonistischen Weise. Dass es Freiheit vor allen Dingen dazu dient, mir Räume zu schaffen zur Bedürfnisbefriedigung. Das ist sozusagen, glaube ich, problematisch an dem Freiheitsverständnis, das doch relativ weit verbreitet ist. Der Soziologe Gerhard Schulze hat mal von der Erlebnisgesellschaft gesprochen. Also eine Gesellschaft, die stark kulturell geprägt ist davon, dass Menschen ihren Leben sehen, in Erlebnissen suchen. Das kann von Pop und Fußball gehen bis Reisen, bis Konsum für alles Mögliche. Und da würde ich jetzt fragen Sie mich nach der Alternative. Das christliche Freiheitsverständnis ist in gewisser Weise radikaler und zugleich begrenzter. Ich finde, es hat eigentlich kaum einer besser getroffen als Augustinus, der mal in einem berühmten Satz gesagt hat, liebe und tue, was du willst. Das heißt, unter der Maßgabe, der Prämisse, dass die Maxime des Handelns die Nächstenliebe ist, kannst du tun, was du willst. Du kannst alle Regeln prüfen, an wen du dich hältst oder nicht, wenn das der Maßstab ist. Und bei Luther, der formuliert es dann so, dass er sagt, Christen sind einerseits überhaupt niemandem untertan und zugleich aber allen, weil er eben genau diese Prämisse der Nächstenliebe als Maßstab hat. Also man könnte sagen, das liberale Freiheitsverständnis würde sagen, ja, die Freiheit ist begrenzt durch die Freiheit des anderen. Stimmt ja auch. Christlich könnte man sagen, die Freiheit, das wäre auch begrenzt durch die Dürftigkeit des anderen. durch die Hilfsbedürftigkeit. Und das ist sozusagen diese Rückbindung von Freiheit an Verantwortung für andere und für die Gesellschaft, das ist, glaube ich, so ein Stück christliche Erneuerung des Freiheitsverständnisses.
Also dass aus der persönlichen Freiheit auch die Freiheit erwächst, anderen Menschen zu helfen sozusagen und Fürsorge zu übernehmen für andere.
Ja, genau. Dass also aus der Freiheit eine Verantwortung für andere erwächst, andererseits aber tatsächlich auch, dass eine Freiheit ist, wo man immer kritisch sein kann gegenüber sozialen Rollenerwartungen. Die Freiheit gewinnt man andererseits ja eben auch.
Der vierte Punkt, den Sie noch anführen, ist die Bildung. Was hat das mit dem christlichen Glauben zu tun?
Hat natürlich auch nicht nur mit dem christlichen Glauben zu tun. Bildung ist jetzt nicht einfach eine christliche Erfindung, die gibt es auch in anderen Kulturen. Das Judentum war schon eine Bildungsreligion. Aber tatsächlich, ein Kollege aus der Theologie, katholische Theologe Söding, hat ein Buch geschrieben mit dem Thema das Christentum als Bildungsreligion. Weil er zeigt, dass schon im Neuen Testament diese Idee, Bildung als eine Lebensweise, die dem Christentum gemäß ist, auftaucht. Also Paulus sagt zum Beispiel, Gott habe eingesetzt in der Gemeinde Apostel, noch jemand und Lehrer. Oder Jesus tritt als Lehrender auf. Muss man darauf achten, wie oft das so ist. Ja? Also man kann auch, ich bin jetzt kein Experte für Sprache im Neuen Testament, aber habe gelesen, dass man Jünger auch als Schüler übersetzen kann. Und wie oft er quasi lehrt, fast didaktisch mit Gleichnissen, um etwas anspruchsvoll zu verstehbar zu machen. Das sind, glaube ich, die ältesten Wurzeln. Und tatsächlich ist es ja wirklich so, auch in der ganzen europäischen Geschichte, dass lange bevor es die modernen Schulen gab, die Klöster, die Orte des Wissens und der Bewahren von Wissen waren. Die ersten Schulen waren Domschulen, aus denen sind später die Universitäten entstanden. Die Idee, dass alle Kinder in eine Schule gehen sollen, alle, egal junge Mädchen, welcher Stand, Martin Luther hat das aufgebracht und gefordert. Und Comenius, 100 Jahre später, Johann Amos Comenius, hat die erste Theorie dafür entwickelt, wie man das denn machen kann in der großen Didaktik. Also da sehen Sie Tradition, wo man merkt, dass das Bildungssystem lange getrieben worden ist aus einer christlichen Motivation heraus.
Aber es gibt ja Bildung in Europa. Was wäre jetzt das Neue, was das Christentum neu einbringen kann?
Ja, genau. Neu einbringen kann oder sagen wir mal wiederentdecken kann. Und auch da sind wir gar nicht so allein, weil es auch da Erziehungswissenschaftler und Bildungstheoretiker gibt, die das auch so sehen. Wir müssen uns bewusster machen, dass Bildung nicht instrumentell ist. Also diese Vorstellung, der Sinn und Zweck eines Schulsystems besteht darin, ein Zertifikat zu vergeben, mit dem ich hinterher den Beruf ergreifen kann, Geld verdienen kann, ist nicht ganz Bildung. Sondern Bildung hat traditionell, und das glaube ich, das, was erneuert werden muss, eigentlich zwei Schwerpunkte gleichermaßen. Der eine Schwerpunkt ist, ganz einfach gesagt, Persönlichkeitsentwicklung. Das heißt, Bildung soll Menschen helfen, ihre Möglichkeiten, ihre Potenziale in der Auseinandersetzung vielfältigerweise mit der Welt zu entwickeln, das aus sich zu machen, was sie können. Also dem Einzelnen Möglichkeiten geben, ihn auch Freiräume eröffnen, auch dazu befähigen, seine Freiheit zu nutzen. Der andere Schwerpunkt ist, Bildung ist immer auch die Verbindung der nächsten Generation mit Kultur, also mit einer kulturellen Tradition, eine Art von Einbindung. Und das würde bedeuten, aber nicht einfach nur irgendwelche Wissensbestände, die für eine Qualifikation, für einen Abschlusszeugnis wichtig sind, sondern für ein Kulturverstehen der Welt, in der sie leben. Das schließt sich ein bisschen der Kreis. Ich glaube schon, wäre auch Einbildung in die europäische Kultur. Nicht nur, auch mit Blicken darüber hinaus natürlich, aber ein Verständnis dafür zu entwickeln, in welche Welt wachse ich eigentlich hinein? Was bringt das an Erfahrungen, aber auch an Verpflichtungen mit sich, die ich habe, ja? Und das scheint mir, wir reden zwar viel von Bildung in der Öffentlichkeit, aber praktisch ist meistens nur irgendeine Art von Qualifikation, Nachweis oder sonst irgendwie gemeint. Und so ein gehaltvolles Bildungsverständnis zu entwickeln, das wäre auch ein Beitrag, wo das Christentum helfen könnte. Nicht alleine, aber doch helfen könnte.
Sie haben es schon gesagt, um dahin zu kommen, zu so einer Renaissance Europas aus dem Geist des Christentums, sind im Grunde wir alle gefragt als Teile der Gesellschaft und der Kultur. Aber irgendwie muss man ja trotzdem auch die politischen Entscheidungsträger damit irgendwie adressieren, weil die das ja im Grunde dann auch in politische Prozesse und Entscheidungen dann umsetzen müssen. Ist das dann auch wieder ein Punkt zum Beispiel für die politische Bildung? Oder wie kann man auch diese Ebene dann erreichen?
Ja, also tatsächlich habe ich jetzt gerade in der letzten Woche einen Vortrag gehalten auf einer Tagung der politischen Bildung über christliche Quellen der normativen Grundlagen politischer Bildung. Aber das ist momentan noch eine sehr kleine Baustelle. Tatsächlich würde ich jetzt hier sagen, es gibt immerhin, jetzt sagen wir mal in Deutschland, noch so um die paar und 40 Millionen Kirchenmitglieder, wenn ich das richtig sehe. Und das sind eigentlich die Ersten, die sich Gedanken machen müssen darüber, was kann eigentlich diese Anbindung für mich in der Welt, in der wir heute leben, dem kulturellen Kontext bedeuten? Und wo könnte ich denn in dem Feld, in dem ich tätig bin, dazu einen Beitrag leisten? Das wiederum würde bedeuten, dass die Kirchen, gerade die beiden großen Kirchen, so eine Aufgabe für sich erstmal sehen, dass sie eine Mitgestaltungsaufgabe in diesem Sinne sehen für eine kulturelle Erneuerung Europas. Ich glaube, da ist noch weit hin. Also man hat den Eindruck, die Kirchen beschäftigen sich doch weiterhin mit noch ganz anderen Fragen, auch viel zu sehr mit sich selber und mit allen möglichen Details und allen möglichen Detailthemen. Und so eine Frage, da würde ich gerne zu anregen, dass die Kirchen sich fragen, können wir eigentlich in dieser Umbruchssituation, in der wir leben in Europa, einen Beitrag leisten aus christlicher Perspektive zur kulturellen Erneuerung Europas? Und wenn die Kirchen das sagen könnten und dafür allein schon viele von ihren Mitgliedern gewinnen könnten, in ihrem jeweiligen Feld sich daran zu beteiligen, dann wäre das schon ganz schön viel.
Könnten Sie es nochmal konkreter machen? Wie kann das dann aussehen? Was könnte die Kirche konkret tun oder die Mitglieder?
Naja, also wenn ich jetzt bei den Kirchen mal anfange, die Kirchen sind ja immer noch zum Beispiel selber große Bildungsträger. Also sie haben Akademien, sie haben lokale Bildungsangebote, alles Mögliche. Und sie könnten ihre ganze Öffentlichkeitsarbeit, sie könnten ihre inhaltlichen Schwerpunkte dabei bei diesen Arbeiten sich deutlich stärker auf diese Fragen zu fokussieren. Also warum beginnen die Kirchen keine große Debatte über die Frage, was heißt eigentlich heute Freiheit? Das ist doch ein schönes Thema, wo man was zu sagen hat, wo man dich aber auch unter Umständen unbequem macht, weil man dem einen oder anderen auf die Füße treten muss, weil man Hedonismus vielleicht nicht ganz so gut findet. Oder natürlich, ohnehin, das ganze Thema Gottesbezug. Es kommt aus den Kirchen, es gibt natürlich Stimmen, die das machen, so ist es auch wieder nicht. Aber dass aus den Kirchen eine größere kulturelle Bewegung käme in der Richtung, wir wollen tatsächlich mal mit den Wissenschaften, zwar nicht den Naturwissenschaften, auch den Kulturwissenschaften, ernsthaft darüber sprechen, wie kann man heute von Gott reden und hat es eine kulturelle Bedeutung über die persönliche Glaubensfrage hinaus? Das gibt's nur sehr vereinzelt. Aber da ist noch viel Luft nach oben.
Ich meine, die Kirchen versuchen ja durchaus auch ihre Stimme zu aktuellen Geschehen und zu politischen Entscheidungen. Auch in der Corona-Krise hat man sie, manche sagen, man hätte sie lauter hören müssen, aber man hat sie gehört. Sind das die richtigen Ansätze oder noch mehr sein?
Das glaube ich nicht, dass es die richtigen Ansätze sind. Aber das ist jetzt sehr pauschal natürlich. Da müsste man jetzt ins Einzelne gehen. Aber wenn ich jetzt sehr pauschal nochmal reden darf, würde ich sagen, nach meinem Eindruck lassen die Kirchen sich viel zu sehr treiben von der empfundenen Notwendigkeit oder dem Bedarf zu relativ tagesaktuellen Fragen irgendwas zu sagen. Meines Erachtens sollten sie zu tagesaktuellen Fragen im Regelfall überhaupt nichts sagen, aber sich auf diese grundsätzlichen Fragen des Zusammenlebens in unserer Zeit und an den Bedingungen einer modernen oder nachmodernen Gesellschaft, dazu sollten sie sozusagen in den Diskurs gehen und sich nicht allzu sehr über die letzte Frage von Diversität da und jetzt fällt mir kein Beispiel ein. Sie müssen sich nicht mal zu Details der Ukraine-Politik äußern, wie ich finde, nicht zu Details. Sie können grundsätzlich sich dazu äußern, was sie an Friedensethik haben. Das ist richtig. Aber mir kommt zu viel Tagesaktualität und zu wenig Blick auf diese grundsätzliche Frage, dass wir in Europa eine kulturelle Erneuerung brauchen. Nehmen wir nochmal ein Beispiel, diese Ost-West-Differenzen. Das wäre ein wunderbares Feld, das von den Kirchen bearbeitet werden könnte. Das könnten die zum gemeinsamen Thema machen. Sie könnten versuchen, die Brücke zwischen Ost und West, sie haben Kirchen in Ost- und Westeuropa, da Foren zu finden, wo man offen über diese Differenzen spricht, die es da gibt, und auch Wege sucht, wie man da rauskommen könnte. Sehe ich relativ wenig, wenn dann hinter relativ dicht verschlossenen Türen.
Also im Grunde müssen auch die Christen lernen, sich in ihrer Verschiedenheit dann neu auch kennenzulernen, um diese Brücken überhaupt erstmal zu schaffen.
Durchaus.
Weil sich die Christenheit durchaus ja immer weiter ausdifferenziert auch.
Ja, durchaus.
Und was würden Sie sagen, ist dann die Aufgabe des einzelnen Christen in der Sache?
Wie soll ich das verallgemeinern? Ich glaube, wenn ich etwas Allgemeines überhaupt finden will, weil Christen machen ja ganz verschiedene Dinge. Es ist ja ein großer Unterschied, wo sie arbeiten, wo sie leben und so weiter und so fort. Aber eine Gemeinsamkeit kann man doch vielfach vielleicht gerade auch bei Jugendlichen feststellen. Christen könnten offener und klarer werden. Also was gibt's bei Erwachsenen genauso wie bei Kindern? Es gibt eine gute Jugendstudie, auch gerade der EKD, die zeigt, dass christliche Jugendliche viel defensiver sind als zum Beispiel muslimische Jugendliche. Defensiver jetzt nicht im kriegerischen Sinn, aber in dem Sinn, dass sie sich kaum trauen, sich als Christen auch zu äußern. Und wenn, dann mit Vorbehalten. Ja, ich bin zwar Christin, aber nicht so ganz eng, nicht so ganz fundamentalistisch.
Ich gehe auch nicht jeden Sonntag in die Kirche.
Ja, wenn überhaupt. Ja, so ungefähr. Also mit vielen Vorbehalten und so. Da schleppen wir viel mit uns rum. Und ich glaube, dass wir die allererste Voraussetzung, wenn die Christen in solche Gespräche gehen wollen, das auch als Christen zu machen oder sich selber mehr Klarheit zu gewinnen. Wie sehe ich das eigentlich als Christ, diese oder jene Frage, Konsumfragen, alles Mögliche, und dafür Gespräche zu suchen, das fehlt schon. Das wäre das Einfachste, was jeder machen kann, sich mal selber fragen, was bedeutet mir eigentlich Kirchenmitgliedschaft, was fehlt mir denn da eigentlich auch und was würde ich jetzt selber auch an Gesprächs- oder Interessenerwartungen an die Kirche haben, was mir hilft, meine Fragen zu klären.
Die Erneuerung Europas aus dem Geist des Christentums. Ihr Buch haben Sie mit dem Zitat von Goethe abgeschlossen: Den lieb ich, der Unmögliches begehrt. Wäre meine Frage noch, ist das eine Utopie oder was macht Ihnen Hoffnung, dass das tatsächlich passieren könnte?
Ja, den Goethe habe ich ja fast ein bisschen selbstironisch zitiert. Weil natürlich angesichts der Situation, in der wir hier sind, die erste Reaktion von vielen Menschen ist, das Christentum geht doch quasi gerade den Bach runter. Wie kommen auch solche komischen Ideen? Ich würde dann eben sagen, ja, gerade deshalb kommen solche Ideen. Ich würde nicht sagen, es ist eine Utopie, aber es ist eine Erneuerungsvision, eine Vorstellung, ein Bild davon, das relativ unscharf ist. Das muss es auch sein. Wo Europa sich hin entwickeln sollte. Und schärfer wird das Bild, wenn man dann so einen Weg geht. Und das kann da auch nicht einer alleine oder so. In einem solchen Weg geht das. Also als die ersten Renaissance-Gelehrten im 13. Jahrhundert, im 14. Jahrhundert angefangen haben, mit Augustinus auf der Hand auf irgendeinen Berg zu gehen, über Subjektivität nachzudenken, über die Bedeutung von subjektiven Empfindungen nachzudenken oder sich neu zu interessieren für antike Kunst, dann hat sich auch keiner vorstellen können, wie wird dann 100 Jahre später eine Stadt wie Florenz mal aussehen. Wir müssen uns einfach auf einen solchen Prozess einlassen.
Und gibt's was Ihnen Hoffnung macht, dass das gelingt, dass wir diesen Prozess tatsächlich angehen?
Ja, also ich würde mal sagen, gemessen an den Schwierigkeiten, die ersten Christen hatten, in der Zeit der Entstehung des Christentums bis zur dominanten Religion im Römischen Reich, die waren ein bisschen größer als die wir haben. Und wenn man sich überlegt, nach welchen Schwierigkeiten das Christentum sich damals verbreitet hat, das hat ja selbst in Europa über 1000 Jahre gedauert, bis es sich wirklich verbreitet hat in Europa. Das sind unsere Ausgangsbedingungen heute doch komfortabel.
Vielen Dank, Wolfgang Sander. Vielen Dank für Ihre Einblicke und Ihre Gedanken, die Sie mit uns geteilt haben.
Sehr gerne.